Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte. Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte.
Alltag und Geschichte, eine Sendung, die wir hier bei Radio Dreieckland vom Freien Radio Darmstadt übernommen haben. In der nächsten halben Stunde hört ihr den dritten Teil der Reihe Mumia Abu Jamal und die Geschichte der Black Panther. Nico Martin und Walter Kuhl befragen Jürgen Heiser vom Atlantik Verlag. Und Jürgen Heiser ist Übersetzer und Mitherausgeber des neuen Buches von Mumia Abu Jamal. In den beiden ersten Teilen diese Woche ging es um die Geschichte des schwarzen Bürgerrechtlers, um seine Inhaftierung 1981, um seine lange Zeit in der Todeszelle, um den politischen Prozess, um seine Beziehung zu Black Panther Party und um den schwarzen Widerstand in den USA. Der dritte Teil geht nun um das Buch We Want Freedom, ein Leben in der Black Panther Party, das gerade herauskommt im Atlantik Verlag, geschrieben von Mumia Abu Jamal, übersetzt von Jürgen Heiser, und ihr hört Walter Kuhl und Nico Martin im Gespräch mit Jürgen Heiser.
Wir kommen damit ja auch zu einem dritten Teil unserer heutigen Sendung, nachdem wir die Geschichte von Mumia Abu Jamal ein bisschen beleuchtet haben, wie er eigentlich dazu gekommen ist, in der Todeszelle zu sitzen, was die Vorgeschichte hatte, die Black Panther Party, in der er auch Teil gewesen ist. Er war Informationsminister, nannte man das damals, glaube ich, in Philadelphia.
Ja.
Und der dritte Teil ist einfach der, warum gibst du als Mitverleger des Atlantik Verlages ein solches Buch über Mumia Abu Jamal heraus? Das ist ja nicht das erste, was ihr in eurem Verlag herausgibt. Und als Übersetzer hast du natürlich nochmal eine ganz besondere Beziehung dazu. Warum gebt ihr dieses Buch heraus?
Ja, vieles entwickelt sich einfach so im Leben und man sucht es sich nicht aus, sondern man wird eher so reingestellt. Und bei mir und dann später auch beim Verlag hat das eben so angefangen, dass durch diese Newsletter, den ich schon am Anfang erwähnt habe, der 89 da zu uns nach Bremen kam, wir dann diese Arbeit angefangen haben und ich habe auch Mumia Abu Jamal dann sofort geschrieben. Er saß damals noch in einem alten Knast in Huntington, Pennsylvania. Jetzt sitzt er ja seit 95 in einem dieser neuen Hochsicherheitsgefängnisse. Und ich habe ihn dann schon 1990 das erste Mal besucht und mittlerweile auch mehrere Male. Der Besuch, der im letzten Jahr stattfinden sollte, ist uns leider von der Anstaltsleitung aus der Hand genommen worden, weil die einfach mich nicht auf die Besucherliste gesetzt haben. Aber so hat sich über all die Jahre dann auch durch die Besuche und durch Schreiben und einfach auch an der gemeinsamen Sache kämpfen, nämlich die Todesstrafe abzuschaffen, hat sich eine sehr konkrete Beziehung herausgebildet. Und da war nie die Absicht, Bücher zu machen oder sonst irgendwas. Es ging erstmal um die politische Auseinandersetzung und auch die Forderungen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und diese Kampagne, die seit 89 dann eben von Bremen ausgehend sich ausgebreitet hat, in den USA gab es sie ja schon, aber auch da war sie zu dem Zeitpunkt äußerst klein. Die Kampagne hat ja nun es auch geschafft, sich ganz gut auszubreiten seit damals. Also das ist wirklich meine, also ich habe schon an etlichen politischen Kampagnen teilgenommen in meinem politischen Leben, aber die ist deswegen so besonders, weil erstaunlicherweise, obwohl es in den USA ist und obwohl es um die Todesstrafe geht, die ja glücklicherweise in Deutschland also kein aktuelles Problem ist, jedenfalls nicht auf diese Weise, hat sich die Unterstützung für hier ausgebreitet. Und als wir dann 1996 den Atlantik Verlag gegründet haben, war das ja auch ein eher politisches Projekt, aber mit in der Absicht eben auch der Literatur der atlantischen Gesellschaft von unten mehr Raum zu bieten. Also das war ein Projekt, dass die Verhältnisse in der atlantischen Region sich zum Objekt gemacht hat und zeigen will, dass dieser Atlantische Ozean, der eben die Kontinente Europa, Afrika und die Amerikas trennt, dass er sie auch verbindet und dass nicht nur darüber Eroberungsschiffe gefahren sind und Sklavenschiffe, sondern dass wir auch andere Verbindungen hergestellt haben. Also schon in den 60er Jahren, die außerparlamentarische Opposition ja auch eine sehr starke Beziehungen zur amerikanischen Opposition und der Antikriegsbewegung hatte. Und wir wollten gerne mit der Gründung des Verlages auch diesen Stimmen, die sonst in anderen Verlagen oder überhaupt in den Medien nicht zu Wort kommen, dass die auch ein Podium bekommen. Und als Mumia dann sein erstes Buch veröffentlicht hat, da gab es noch von diesem Atlantik-Verlag ein Vorläuferprojekt, die Amerika gegen Informationspresse, die dann das erste Buch aus der Todeszelle von ihm rausgebracht hat. Also als das in den USA veröffentlicht wurde, war das klar, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das auch hier in deutscher Sprache erscheint. Und wir haben damals zum Glück sehr viel Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen vom Verband der Schriftsteller aus der damals noch IG Medien, heute Verdi-Gewerkschaft, die von Anfang an auch diese Kampagne sehr stark mitgetragen haben. Das heißt, die Tatsache, dass da ein Kollege, ein Journalist in den USA aus politischen Gründen einer solchen Situation ausgesetzt ist, die hat hier sehr viele Menschen auch in bürgerlichen Zusammenhängen mobilisiert und hat dazu geführt, dass wir hier eben auch über all die Jahre eine Kampagne entwickeln konnten, die einfach nicht aufhört zu arbeiten und die nicht nur jetzt sich um Mumia Abu-Jamal kümmert, in dem Sinne, also es geht darum, einen bestimmten Menschen rauszuhauen und wenn der dann draußen ist, dann können wir uns anderen Aufgaben zuwenden, sondern wir sind im Laufe dieser Arbeit auch und natürlich auch immer gestoßen von Mumia, der immer gesagt hat, guckt auf die anderen Gefangenen in den Todestrakten, es geht nicht nur um mich, es geht um damals eben 3800 Gefangene, bringt ihre Situation raus, die haben keine Lobby, die haben niemand, der sich für sie einsetzt. Ich kann das aber tun, indem ich diese Essays veröffentliche und so auch die Türen zu den Todestrakten mal aufgestoßen werden. Und das hat er ja mit seinen Büchern und seinen Kolumnen, die er im Knast schreibt, also mittlerweile hat er über 500 Artikel und Kolumnen geschrieben, die jetzt hier auch schon seit bald 4 Jahren zumindest mal von der Tageszeitung Junge Welt in Deutschland auch dann veröffentlicht werden. Also jeden Samstag ist eine Kolumne von ihm drin. Und an diesen Kolumnen kann man auch sehen, dass Mumia auch in den USA zu einem Repräsentanten der dortigen schwarzen Bewegung und auch der Antikriegsbewegung geworden ist. Ist auf dem Buch, wo seine Essays über also Texte gegen Globalisierung und Krieg drin sind, heißt es im Klappentext, also dass er fast wie ein Kriegsberichterstatter schreibt, indem er also, was seit dem 11. September 2001 eben passiert ist, auch immer sehr hautnah mitverfolgt hat und sehr kritisch darüber geschrieben hat, über diese ganze Entwicklung. Aber er ist eben niemand, der wirklich Kriegsberichterstatter ist, sondern er ist Kriegsgegner und er schreibt, um damit auch politisch was zu bewegen. Und da schließt sich wieder der Kreis, dass wir eben auch die Sorge haben, dass genau deswegen dieser Granitblock weiterhin zwischen ihm und diesem fairen Verfahren oder seiner Freilassung steht, dass man ihn auch schon alleine deswegen als Dissidenten weiterhin auch gerne weghaben möchte.
Was an Mumia Abu-Jamal so spannend ist, ist, dass er tatsächlich es schafft, weltweit das andere Amerika auch rüberzubringen, dass er es schafft, auch die Dissidentenmeinungen, die bei uns in der Presse oder in Büchern fast nirgendwo nachzulesen sind, auch rüberbringt. Ihr versteht euch natürlich damit auch als ein Gegeninformationsprojekt, ein Projekt zur Herstellung von Öffentlichkeit über das, was tatsächlich nicht nur in den USA, aber auch vor allen Dingen dort geschieht. Und das eigentlich auch schon seit Jahren.
Ja, also so haben wir uns von Anfang an verstanden. Also wir stehen auch ganz klar in dieser Tradition. Und wir haben ja auch mit anderen linken Verlagen zusammen die Assoziation Linker Verlage gegründet, die eben, also das sind Verlage, die auch genau dieses Selbstverständnis haben, die zum Teil aus der Bewegung, also Dritte Weltbewegung, autonomen Bewegung und so weiter kommen. Und wir haben uns nur darin auch weiterentwickelt. Das heißt also, uns geht es nicht darum, wir wollen nicht das linke Ghetto pflegen, sondern wir wollen also diese Grenzen und diese Mauern durchbrechen oder überspringen oder was immer notwendig ist, um andere gesellschaftliche Gruppen und Bereiche auch mit einzubeziehen und sie zu erreichen. Und wenn man sich so die Bandbreite, was jetzt also gerade von diesen linken Verlagen, die sich da in der Assoziation organisiert haben, wenn man sich das anguckt, dann ist da wirklich vieles drin, was auch die Breite der gesellschaftlichen Auseinandersetzung in der Bundesrepublik repräsentiert. Aber wir haben alle immer auch, also es ist für uns ein ganz wichtiges Prinzip, dass wir immer über diesen Tellerrand hinausgucken wollen und dass wir sehen wollen, wie in diesen Zeiten, wo Krieg, Globalisierung Begriffe sind, die also wirklich in aller Munde sind, überall auf der Welt, also wie wir eine Weltgesellschaft eben auch zukünftig schaffen können, die andere Akzente setzt.
Ihr seid ein Verlag, der sicherlich mit seinen Büchern keine Riesenauflagen produziert und trotzdem bewirkt ihr etwas. Also das Buch von Asata Shakur ist jetzt in der vierten Auflage erschienen. Das ist für ein Buch aus einem linken Verlag ungewöhnlich und es sind ja auch nicht Auflagen in der Höhe von 500 Stück, sondern von mehreren tausend, die dann immer wieder herausgebracht werden. Erreicht ihr tatsächlich das, ja, die Strömungen, das Publikum, das ihr erreichen wollt?
Wo du gerade das Buch von Asata Shakur erwähnt hast, vor vielen Jahren hat es uns sehr gefreut, den Brief einer Angestellten der Stadtbibliothek von München zu bekommen. Die Stadtbibliothek hatte so eine Art Wettbewerb. Alle Angestellten können ihr Lieblingsbuch vorstellen. Und sie hat das Buch von, also die Autobiografie von Asata Shakur, dann zu ihrem Lieblingsbuch erklärt. Und das ist dann also mit in der Stadtbibliothek von München ausgestellt worden. Und da gab es Veranstaltungen, die all diese Bücher also mehr ins Rampenlicht rücken sollten. Und ich will jetzt nicht auf Bayern und so weiter rumreiten, weil also Probleme, bestimmte Literaturen nicht an die Öffentlichkeit zu bringen, die gibt es in allen Landstrichen der Bundesrepublik. Aber es hat uns doch besonders gefreut, dass wir jetzt an dieser Person, wie an vielen anderen auch, mit denen wir auch Kontakt haben oder die uns anrufen, die uns schreiben, heute macht man das dann eher mit E-Mails, dass wir also sehen, wir erreichen sehr viele Menschen. Als wir 2002, kurz bevor George W. Bush zu Besuch kam, in der Bundesrepublik hier das Buch veröffentlicht haben, das Bush-Imperium, wie George W. Bush zum Präsidenten gemacht wurde, da haben wir also auf wirklich, das ist für uns sensationell, da haben wir also Bevölkerungskreise erreicht, die, was wir natürlich durch Zuschriften und alle möglichen Reaktionen mitbekommen haben, da hätten wir vorher nur von träumen können. Das heißt, da meldeten sich bei uns dann auf einmal pensionierte Beamte oder irgendwelche Leute, die sagten, also endlich bringt hier mal jemand Antworten auf die Frage, wieso ist dieser Mensch, den man immer für eine Null gehalten hat, der nicht mal richtig Englisch kann und so, wieso ist der Präsident geworden? Und in diesem Buch von Hatfield, der das geschrieben hat, und in den USA jede Menge Probleme hatte, bis es überhaupt dort veröffentlicht werden konnte. Also in diesem Buch wurden diese Fragen zum ersten Mal beantwortet. Und jetzt kann man sagen, das ist im Moment schon fast wieder aktuell, dadurch, dass im Moment wieder ein neuer Wahlkampf läuft, der damals in dem Buch ja auch eine Rolle gespielt hat, wo alle jetzt sich wieder fragen, also wie wird es da am 2. November ausgehen? Und für uns die weitergehende Frage ist dann natürlich auch, was wird es für die Menschen in den Todestrakten bedeuten? Was wird es für Dissidenten wie Mumia Abu-Jamal bedeuten?
Es gibt ja immer den Eindruck, als wäre es völlig egal, ob es jetzt ein Demokrat oder ein Republikaner ist, der Präsident ist, oder ob die Mehrheiten so oder so im Kongress sind. Also es gibt da Nuancen natürlich drin in der politischen oder sozialpolitischen Ausrichtung, aber letzten Endes in der Kriegspolitik, also wenn man zum Beispiel den Vietnamkrieg nimmt, dann waren es die Demokraten, die den ausgeweitet haben, nicht die Republikaner. Ja, da stehen die sich in nichts nach. Der spannende Punkt ist trotzdem, würde es vom Klima her eine Auswirkung haben, wenn John Kerry Präsident würde?
Also was die allgemeine oder sagen wir mal so die zugespitzteste Situation betrifft, also jetzt Irakkrieg, Irakbesetzung, glaube ich, würden wir unter Kerry erleben, dass er wirklich stärker versuchen würde. Er hat sich ja selber als hartnäckiger Internationalist bezeichnet. Das heißt also gegenüber diesen Isolationalisten in den USA, die immer nur wirklich gucken wollen, was sind die USA, was interessiert sie, was ist gut für die USA, versteht er sich als jemand, der natürlich Europa stärker mit einbeziehen will. Das heißt, unter Kerry würden wir auf dieser Ebene erleben, dass die NATO stärker in den Vordergrund treten würde und dass das, was punktuell jetzt auch schon zu sehen ist, also Bereitschaft auch der Bundesregierung, das eine oder andere mitzumachen, also nicht Soldaten hinzuschicken, aber ich meine, der Krieg wurde ja sowieso von hier aus durch die vielen hier stationierten Soldaten und ihre Rückzugsgebiete hier mit unterstützt. Aber jedenfalls diese europäischen Länder stärker mit einzubeziehen und ganz bestimmt, und das hat er auch schon gesagt, er hat gesagt, ich halte den Kurs, das heißt der Krieg, das heißt die militärische Präsenz wird erstmal so weitergehen, aber er wird andere Methoden entwickeln, um dieses Debakel, was für die US-Führung entstanden ist, auf jeden Fall anders beizulegen. Was ganz wichtig ist oder wichtig wäre, wenn Kerry wirklich Sieger wäre, er ist kein erklärter, aber ein inoffizieller Gegner der Todesstrafe. Und die Demokraten haben auf ihrem letzten Parteikonvent, der jetzt vor der Wahl stattgefunden hat, das erste Mal seit 1980 nicht mehr die Todesstrafe betont in ihrem Partei- und Wahlprogramm, sondern sie wird gar nicht erwähnt. Und das ist natürlich vielen Leuten aufgefallen. Es haben also auch Journalistinnen und Journalisten dann Parteimitglieder der Demokraten gefragt und die haben dann geantwortet, ja, da ist die Handschrift von John Kerry zu erkennen. Das heißt, in der Demokratischen Partei gibt es im Moment sehr starke Zweifel, die gibt es sogar bei den Republikanern, aber vor allen Dingen bei den Demokraten, ob das mit der Todesstrafe so weitergehen kann. Und wenn ich jetzt den Schluss nochmal so ziehe, man will Europa stärker wieder an Europa heran, an das sogenannte alte Europa heran, dann weiß man ja auch, in Europa ist die Todesstrafe verpönt. Es gibt der erste Kongress gegen internationale Kongress hat eben beim Europaparlament stattgefunden gegen die Todesstrafe. Der zweite war jetzt gerade in Montreal, da können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf kommen. Und diese Gegnerschaft der Todesstrafe gegenüber, das weiß die US-Führung ja auch, wird immer wieder auch vorgebracht in bestimmten Verhandlungen. Und ich glaube, jemand wie Kerry, mal abgesehen davon, wie er persönlich das auch findet, die barbarische Todesstrafe eben, aber der würde auch mit sowas kalkulieren, dass man zur Besänftigung und also zur Neugewinnung der europäischen Verbündeten dann auch da Zugeständnisse macht und die Todesstrafe, die gesamtgesellschaftlich in den USA stärker in Frage gestellt worden ist in den letzten Jahren, also so ungefähr seit 95, diese Todesstrafe auch zur Disposition stellen.
Bevor wir zum Schluss kommen, noch eine kurze Frage, die steht hier auf meinem Zettel einfach so. Kann ein Buch wie das von Mumia Abu-Jamal, We Want Freedom, was ein Thema behandelt, das zumindest in Deutschland kein Thema ist, über die Black Panther Party, aber auch eigentlich über das, was die USA ein Stück weit ausmacht. Kann dieses Buch auch in diesem Land ein Beitrag dafür sein, die Freilassung von Mumia Abu-Jamal zu erreichen? Weil das ist ja das Ziel des Ganzen.
Insofern, dass es natürlich auch erklärt, weil der Autor ja nun auch eine der handelnden Personen in dem Buch selber ist, wieso er überhaupt in diese Lage gekommen ist. Und es schafft einfach politische Klarheit über die Art und Weise, wie er behandelt worden ist. Und dass es einfach ein schreiendes Unrecht ist, dass jemand wie er, dessen Bücher viel größere Verbreitung finden müssten, also auch in den USA, dass so jemand wie er in der Todeszelle sitzt und unter Begründungen da auch weiterhin drin gehalten wird, also juristischen Begründungen, die einfach alle Hanebüchen sind.
Montreal Conference, the second. My friends, in this time of war and disaster, it is fitting that the second conference against the death penalty takes place. Why? Because the death penalty is nothing more than an internal war that states use against their own citizens. All the power of the state arrayed against the poorest, the politically weakest, the outcast of society, is used against minorities. It is a tool of political repression and racist hatred. The exclusion of blacks from juries still goes on today. Police take the stand and lie with abandon. And judges are but politicians doing the bidding of other politicians. Your work is therefore badly needed. I thank you. From the prison house of nations, on a move. From death row, this is Mumia Abu-Jamal.
These commentaries are produced by Noel Hanrahan for Prison Radio.
Das war die Grußbotschaft von Mumia Abu-Jamal an die zweite internationale Konferenz gegen die Todesstrafe in Montreal, Quebec, Kanada, die vom 6. bis 9. Oktober 2004 stattgefunden hat. In der deutschen Übersetzung heißt es: Liebe Freundinnen und Freunde, es trifft sich gut, dass die zweite Konferenz gegen die Todesstrafe gerade in dieser Zeit des Krieges und der unheilvollen Katastrophen stattfindet. Warum? Weil die Todesstrafe nichts anderes ist als ein Krieg nach innen, den die Staaten gegen ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger führen. Der Staat geht mit all seiner Macht gegen die Ärmsten vor, gegen diejenigen, die über keine politische Macht verfügen, die Ausgestoßenen der Gesellschaft. Die Todesstrafe wird gegen Minderheiten angewendet, sie ist ein Mittel der politischen Unterdrückung und des Rassenhasses. Der Ausschluss von schwarzen Geschworenen aus den Jurys ist auch heute noch an der Tagesordnung. Polizisten betreten den Zeugenstand und lügen, dass sich die Balken biegen. Und Richter, selbst eher Politiker, sind Erfüllungsgehilfen anderer Politiker. Eure Arbeit ist deshalb bitter notwendig. Ich danke euch dafür. Aus den USA, dem Gefangenenhaus der Nationen, aus dem Todestrakt, sprach Mumia Abu-Jamal. Wenn ihr sein wird.
Weitere Informationen nicht nur zur Kampagne, sondern auch zu Mumia Abu-Jamal gibt es auf der Seite zu Mumia, auf der deutschen Seite. Das ist www.mumia.de. Das ist im Prinzip die Seite, aus der die wichtigsten Informationen aus den USA übersetzt werden und auch reingestellt werden. Es gibt ja auch in den USA englischsprachige Seiten zu Mumia Abu-Jamal. Einfach mal googeln, das reicht völlig aus. Da sind die zwei, drei wesentlichen Seiten sofort am Anfang vorhanden. Die andere Seite auf Deutsch wäre www.freedom-now.de. Die ist dann gezielter auf die Freilassungskampagne für die politischen Gefangenen in den USA ausgelegt. Dann gibt es noch die Seite zu der CD, die wir hier gehört haben. Das ist die Solidaritäts-CD, die heißt einfach Free Mumia Now, was ja immer richtig ist. Diese doppelte CD kostet 15 Euro. Diese 15 Euro kommen komplett dem Anwaltsteam in den USA zugute und sind über den Jump-Up-Schallplattenvertrieb in Bremen erhältlich, www.jumpup.de. So, vielleicht noch ein kurzes Schlussstatement von dir. Du bist ja als Verleger extra wegen dieser Sendung aus Bremen von uns eingeladen worden. Hat es sich gelohnt, für dich herzukommen, oder fandest du das jetzt einen etwas übertriebenen Aufwand?
Das kann man gar nicht so sagen, hat es sich gelohnt, sondern es ist einfach eine große Freude, auch jetzt erstens mal das Radio hier persönlich erlebt zu haben, weil gerade euer Radio ja auch in den vergangenen Jahren sehr viel zur Kampagne beigetragen hat und auch schon interessante Sendungen zu den ganzen politischen Zusammenhängen gemacht hat. Und mir ist es immer eine ganz besondere Freude, auch gerade in Radiosendungen mitzuwirken, weil das ist das, wo Mumia Abu-Jamal herkommt. Und wenn man seine Texte liest, dann merkt man auch, er ist ein guter und auch eben ausgebildeter und sehr erfahrener Radiojournalist, der in kurzer Zeit die wichtigen Sachen auch in seinen Kolumnen immer auf den Punkt bringt. Und wenn ich ihm dann vermittle, dass wir jetzt diese Sendung gemacht haben, also wird es ihm ganz bestimmt auch eine Freude sein, das zu hören.
Gut, ich danke dir, Jürgen, dass du hergekommen bist. Am Mikrofon verabschieden sich
Nico Martin
und Walter Kuhl und Norbert Büchner, der an der Technik saß und dafür gesorgt hat, dass diese 2 Stunden wunderbar herübergekommen sind.